Wie froh bist du, dass ich dir wieder eine Interviewstelle am Anfang mitgebracht habe?
Hä, was ist das für eine Frage? Ich freue mich immer, bis du dann anfängst, mir die Interviewstelle vorzulesen.
Auch diesmal ist es eine im Groben aus dem Bereich Sport.
Warum? Du weißt doch, dass ich das nicht so mag. Warum tust du das?
Was ich nach wie vor nicht verstehe, du bist eine sehr sportliche Person gewesen.
gewesen, ja.
Aber
das,
du wirst
das
verstehen,
ist der Grund gewesen.
Du wirst verstehen, warum ich sie mitgemacht habe. Mhm. Es ist in dem Fall Andrea Petkovic, Tennisspielerin und auch Autorin im Interview mit der Taz. Und die Taz fragt sie: In ihrem Buch zitieren sie Kommentare von Internet-Trollen: Immer gewinnen die Hässlichen und seit wann lassen die Männer in der Damenkonkurrenz zu? Andrea Petkovic: Heute könnte ich das vielleicht eher zur Seite wischen, damals, das war 2011 oder 2012, nicht. Bei 5 Kommentaren hast du vielleicht gesagt, ach komm, egal, und der 6. schreibt irgendwas, wo du denkst, vielleicht hat er ja recht, vielleicht bin ich ja zu muskulös oder nicht weiblich genug, jeder hat seine Schwächen. Und irgendeiner von diesen Trollen trifft immer irgendeinen wunden Punkt.
Okay, ich nehme alles zurück. Das war eine gute Stelle.
War gut, ne?
Das war eine gute Stelle und hast du sehr smart ausgesucht für diese Folge.
Gut, ne? Ich liebe nämlich Andrea Petkovic. Aus diversen Gründen.
Endorphine für Delfine. Der Das Ding Podcast mit Valeria und Johannes.
Moin zusammen.
Moin.
Willst du noch erläutern, warum du sie liebst oder...
Ach, ich finde, das ist einfach so eine klasse Person. Ich höre zurzeit wirklich, auch wenn ich teilweise Details und Fakten schon mitreden kann, weil ich sie schon kenne, alle Podcasts, in denen sie vorkommt.
Was? Okay,
ja, weil
krass,
ich
das
einfach,
wusste ich nicht.
Ich habe sowieso eine große Faszination für den Tennissport. Nicht aus sportlichen Gründen, sondern
ja,
aus dem, was
mich
gesellschaftlich und irgendwie, sag ich mal, lebensmetaphernmäßig hinter dem Tennis steht. Und sie redet da so gut drüber und sie verkörpert das so toll und dann ist sie, hat sie einfach noch extrem super gute Einstellungen und die ist so alt wie ich und ach, ist einfach alles toll.
Ah, okay, wow. Ich habe neulich Battle of the Sexes geguckt und das fand ich auch ganz gut. Kennst du den Film?
Nee.
Was?
Ach, doch, den, natürlich, wo es ja darum ging, dass man Damentennis in Anführungszeichen auf die gleiche Ebene schieben sollte.
Genau, und dann, das ist ein sehr guter Film.
Ja, was ja eine sehr zwiegespaltene Sache witzigerweise ist, weil damals ja so bewusst damit gespielt wurde, man steckt dann die Damen in Kleider und so, damit die Leute sich das tatsächlich auch angucken und so, also was so irgendwie ein bisschen Feminismus mit der Keule war, aber es hat natürlich dazu geführt, dass man es trotzdem nach vorne gebracht hat, ne?
Ja, und tatsächlich setzt das auch schon wieder komplett hier den Ton für die Folge, denn wir machen diesmal ein bisschen was anderes. Also eigentlich nicht unbedingt, weil wir sprechen ja immer über unsere Interviews, du über deine Songtindern, ich meistens über meine Scratched. Diesmal spreche ich aber über ein Interview, das ich für den YouTube-Kanal Brust raus
für den neuen super guten YouTube-Kanal Brust raus, aus
Danke.
Dem du sensationelle Inhalte präsentierst, großartige Künstlerin, Interviews, tolle Momente und die Grafik ist auch super.
Rest in peace an alle, die Kopfhörer getragen haben.
Sorry.
Aber ja, ich freue mich jedes Mal, wenn du sehr euphorisch darüber berichtest.
Ich finde, es hat mir gestern wieder die Folge angeguckt, über die wir jetzt reden.
Ja.
Und auch da war ich wieder. Dachte,
läuft.
Chapeau.
Chateau. Okay, gut. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe nämlich Mine getroffen.
Farb das Intro. Sorry.
Hast du schon wieder 3 Kaffee-Intos?
Das ist erst der 2.
Okay. Was? Ernsthaft?
Ja, ja. Hab's heute Morgen nicht mehr geschafft. Hab dann erst hier angefangen, aber mach Druckbetankung.
Okay. Okay, ich bin gespannt dann im Endeffekt, weil ich finde, wenn du so eine Energie hast, das macht was mit der Folge. Also wenn einer von uns in irgendeiner bestimmten
das
Lage
stimmt.
ist so. Und deswegen, ich bin gespannt, wohin diese Folge führt. Vor allem, weil die Sachen, über die ich mit Mine gesprochen habe, die waren dann doch irgendwie teilweise ernster. Also nicht alle davon und viele davon haben es leider auch nicht in das Video geschafft. Was ihr dann auf dem YouTube-Kanal von Brust raussehen könnt, ab heute eigentlich, ab diesem Moment, wo ihr die Folge hier hört, weil wir eigentlich gar nicht so mega viel Zeit haben. So, deswegen ganz viel ist gar nicht in dem Interview drin, was ich aber total cool trotzdem fand. Man konnte eigentlich super schlecht sich entscheiden, welche Töne man von Mine irgendwie drin haben möchte, weil sie einfach so sehr, ich weiß es nicht, so klare Ansagen gemacht hat, trotzdem irgendwie sehr offen war, aber... Ich muss auch ein bisschen zugeben, da kann ich ja gleich weiter darüber quatschen, was das für Umstände waren und so und was ich für ein Gefühl hatte. Aber du willst mir wahrscheinlich nochmal eine Frage stellen, bevor es losgeht,
Ich gucke gerade, schiele auf meinen Zettel und überlege, wann ich reingrätsche, ja.
Grätsch doch mal rein.
Dann nehme ich einen Punkt aus dem Interview auf, über den ihr auch gesprochen habt. da ging es um das Thema, es ist okay, sich auch mal nicht okay zu fühlen, mhm. beziehungsweise es ist okay, wenn etwas nicht okay ist
ja.
und man das als okay dann annehmen kann einfach.
Ja.
Wann hast du das zum ersten Mal getan und gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht alles perfekt und okay, aber ich find's gut?
Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie etwas, also ich finde sehr viele Dinge, die ich mache, nicht cool oder ich habe nicht so das beste Gefühl dabei. Und dann ist es meistens so ein, da muss ich immer irgendwie meinen Frieden damit schließen und sagen, okay, nee, aber das war vielleicht doch noch okay daran oder das ist dann vielleicht doch gut. Ich glaube, ich tue mich super, super schwer daran, darin. Ich tue mich schwer damit, heißt das, Deutsch.
Geht sehr vieles.
Okay, ich tue mich sehr schwer damit, dass ich eine Sache vielleicht verkacke und es dann mir so zugebe und dann damit leben muss. So, ich kann das nicht.
Aber du musst ja eh damit leben. Also auch wenn du es dir nicht zugeben willst.
Ich glaube, das letzte
willst.
Mal, dass ich solche Gefühle hatte oder wo ich okay damit war, war in der Schule, wo ich schlechte Noten geschrieben habe in manchen Fächern und wusste, ich bin halt einfach nicht gut. Zum Beispiel so Mathe, 4 Punkte Abi, ich habe geweint vor Freude, weil das für mich gut war. Regelmäßig irgendwelche 6er in Physik und Chemie und so und zum Teil auch so hart verkackt. Ich habe eine Schulkameradin gehabt, die war ähnliche Lusche wie ich, was so physikalische und so Fächer angeht und Chemie und mathematische Fächer eben. Und wir haben, glaube ich, irgendwo abgeschrieben und dann wurde später klar, wir haben so AB irgendwie Aufgaben gehabt. Also weißt du, da wo ich abgeschrieben habe, das war nicht dieselbe Aufgabenstellung, die ich hatte. Ach. Ich hab's halt nicht, ich war so schlecht, dass ich es nicht mal gemerkt habe. Und dann wurde in der Klasse das halt laut gesagt, so manche Leute haben nicht mal gecheckt das. Und wir haben halt einfach nur gelacht, weil wir wussten so, ey, wir sind lost in Physik, das ist okay. Das war, glaube ich, das letzte Mal. Alles, was ich danach gemacht habe, was mit echtem Leben zu tun hatte, in der Uni oder selbst in der Uni für mich, weil auch das war für mich irgendwie dann schon ernster. Und alles, was mit Arbeit zu tun hat, so da kann ich nicht mit leben, wenn etwas scheiße ist.
Okay, inwiefern hat Mine deine Einstellung dazu geändert, um es jetzt aufs Interview zurückzuschieben?
Es schon ein bisschen. Also ich weiß noch nicht, wie gut ich das umsetzen kann, aber ich habe das erste Mal so ein bisschen wahrgenommen, dass das eigentlich natürlich auch okay sein sollte, wenn etwas kacke läuft und man es eben nicht immer irgendwie sich schönreden muss, was ich immer mache, also zum Beispiel auch bei Interviews, wenn ich mir denke, fuck, das Interview war scheiße, dann versuche ich immer noch einen Aspekt zu finden, zu sagen, okay, nee, aber das war gut, oder? Bitte, sagt mir das bitte irgendjemand.
Naja, im Zweifel hast du was dabei mitgenommen und gedacht, deswegen war es kacke und deswegen.
Aber schau, das ist doch schon
macht
wieder.
Macht man vielleicht, vermeidet man es.
Ja, genau, aber das ist ja schon wieder so ein sich schönreden.
Nee, es ist kein
nicht?
Schönreden. Nee, schönreden wäre, wenn du sagen würdest, das Interview war trotzdem sehr, sehr gut.
Okay,
auch
nee,
wenn
sowas
es vielleicht
meine ich
nicht gut war. Das ist ja nicht schönreden, sondern du versuchst nur trotz allem etwas Positives aus Scheiße zu ziehen.
Und ich glaube, bei ihr ist es aber nicht so. Bei ihr ist es so, okay, es war scheiße. Und also in dem Sinne, was Positives, was sie draus zieht, ist, das sagt sie auch in einem Interview, sie setzt sich dann halt hin und arbeitet so lange, bis es das nächste Mal nicht mehr scheiße wird. Weißt du, das ist halt etwas, wo ich dachte, ach so, okay.
Aber das machst du ja auch.
Ja, weiß ich nicht. Nicht so aktiv, glaube ich. Ich würde dann lieber mich selbst bemitleiden und sagen, fuck, das war scheiße und oh Mann und das noch 100 Mal sagen und so, statt dass ich einmal noch drüber nachdenke, wie ich das nächste Mal besser machen kann. Also das ist auf jeden Fall ein Learning, das ich hatte. Ich muss es jetzt nur noch umsetzen.
Okay.
Das kommt aber jetzt dann, ne? Weil so lange ist es gar nicht her. Zum Kontext, wir haben uns einen Tag vor dem Lockdown-Light getroffen eigentlich.
Mine und du.
Mine und ich. Und das war so eine ganz merkwürdige Situation. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber auf Instagram und so ganz viele Leute waren dann so, die haben dann so sich nochmal richtig gegönnt, sind nochmal irgendwie in ein Restaurant gegangen, haben das gesnappt und meinten so,
Deppen.
Bis hier morgen ist wieder Lockdown-Light, hier Deppen, noch einmal Alter. Gönnung und so. Und ich denke mir nur die ganze Zeit, Alter, als ob irgendwie heute das Leben anders ausschaut, nur, also klar, natürlich so.
Deppen.
Ja.
Punkt.
Punkt. Du weißt, was ich meine. Und bei uns war es eben auch so, bis kurz vorher war nicht klar, ob sie dieses Konzert, das sie spielt, das war hier in Baden-Baden sogar, wo wir ja hier leben und arbeiten. Sehr außergewöhnlich für uns, dass Künstler hier Dinge machen. Aber
im altehrwürdigen Kurhaus.
Genau. Und es war halt so richtig so mit begrenzter Ticketanzahl und irgendwie sitzend und an Tischen und so und Empore und so. Also es war, ich habe dann gesehen, wie die Bestuhlung und so war, das sah alles sehr crazy aus, hatte nichts mehr eigentlich so richtig mit einem Konzert zu tun. Es war wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Event oder ich weiß es nicht, ne?
Ja, so
ich glaub,
wie
alle
so
haben auch Masken
ein bisschen mehr
getragen.
Wie in so einem Opernhaus. Du sitzt halt
ja.
und guckst dann runter, was da passiert.
Genau. Und bis kurz vorher war halt nicht klar, findet dieses Event statt. will man das machen, wenn einen Tag später alles wieder zumacht und alles wieder abgesagt wird? Und die haben sich halt entschieden, ja, machen wir, weil wir können irgendwie genug Sicherheitsabstand und keine Ahnung, wir können die ganzen Hygiene-Richtlinien einhalten. Deswegen machen wir das. Und deswegen haben wir es auch gemacht. Und es war dann so strange, weil dann bist du in diesem Konzertsaal und das war auch so ein richtig fancy irgendwie, weiß nicht, sah alles sehr, sehr schön aus. Und dann siehst du, dann habe ich sie eben gesehen. Ich kannte sie vorher nicht. Du hattest ja schon mal ein Interview mit ihr.
Genau, ich hatte mal ein Songtinder mit ihr und ja, ich habe mir groß aufgeschrieben auf meinen Zettel Künstlerin in Großbuchstaben, weil ich wirklich finde, dass sie eine Künstlerin ist.
Ja.
Also
ja,
nicht nur eine Sängerin oder sie macht irgendwas
sie ist auch
in
eine
den
krasse
Medien
Musikerin,
oder
ne?
sonst
also,
was, genau, sondern ja. sie hat, da ist wirklich, da ist ein anderer Anspruch und eine andere Herangehensweise dahinter.
Ja, das sage ich auch in der Folge, man muss sich nur die Musikvideos mal anschauen.
Genau.
Also da habe ich kaum irgendwie was gesehen, was so mit so viel, weiß ich nicht, Leidenschaft oder Liebe oder auch so ein bisschen mit. Man muss ja eigentlich keine Musikvideos drehen, vor allem nicht so aufwendige.
Ja.
Und für sie ist es immer so ein Performance-Akt, habe ich das Gefühl. Und es ist auch meistens so voll gut inszeniert, so ihr Song. Und dazu, je weiter man mit ihrem Lebenslauf sich beschäftigt, desto krasser ist es, wie, ja, was für eine begabte Musikerin sie auch ist. Also was sie alles kann, ne? Ich glaube, sie kann sogar ein ganzes Orchester schreiben.
Ja, genau. Ja. Sie hat in Mainz studiert und danach noch an der Popakademie in Baden-Württemberg und da ist, sagen wir mal, schon ein bisschen was vorhanden.
Genau. Und ich weiß noch, ich war so voll im Stress mit den Vorbereitungen, weil ich für Scratch mir normalerweise sehr, sehr, sehr viel Zeit und so nehmen kann. Und das war bei Bustraus überhaupt nicht der Fall. Aber bei ihr war es halt so dankbar, weil sie sehr viele Dinge sagt, die sehr empowernd sind für sehr viele Leute. Ne? Also sie spricht sehr oft über weiß ich nicht, Gleichberechtigung, ob man das jetzt so sagen.
Ungleichberechtigung. Wort, ja.
Ungleichheiten, ich weiß nicht mal, wie man das am schlauesten sagt gerade, aber sie nimmt da auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund und hat auch öfter mal so Stories gemacht über, Körpergefühl oder wie sie sich halt irgendwie mal für Fotos oder so verstellt hat und dann halt auch immer sehr viel Zuspruch bekommen hat, weil sehr viele, auch junge Frauen sich denken, ja Mann, I feel this, so, ne?
Ja.
So, und dann war ich so kurz, irgendwie hatte ich das Gefühl, als wir angefangen haben zu reden, was ist mit den Vibes, so, irgendwie habe ich mir das alles so ein bisschen entspannter vorgestellt, vielleicht war das auch der Umstand, irgendwie war ich so, vielleicht findet sie es nicht so cool, man weiß ja immer nicht, wenn man über solche Themen spricht mit jemandem, das ist auch bei uns immer so eine Vollabwägungssache, weiß ich nicht, man will dann vielleicht nicht nur darüber sprechen, dass man ja irgendwie eine Frau ist in der Musiklandschaft und so, das ist ja auch irgendwie ein altes Thema, deswegen versuchen wir das ein bisschen anders zu machen. Aber ich weiß aber nicht, wie gut das dann die Idee so rüberkommt in dem Moment.
Ich kann dich, glaube ich, in dem Fall beruhigen, weil ich habe ja deine Interview-Ausschnitte, muss man ja in dem Fall sagen, weil ja wirklich nicht alles drin gelandet ist, gesehen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, sie ist dort wesentlich entspannter oder aufgeschlossener.
Ah, ja.
Ich habe mir heute Morgen nämlich nochmal meinen Songtinder angeguckt und das war auch alles gut und wir haben uns auch verstanden und sie war da auch locker und hat da auch mitgemacht. Aber du hast bei ihr trotzdem auch immer das Gefühl, dass sie darüber überlegt, wie wirkt sie jetzt, wie kommt das rüber, so auch immer so ein bisschen, wir haben das bei Contra Karma gesagt, so ein bisschen auf der Hut sein im Sinne von, was kommt jetzt, was sage ich und wie sage ich das?
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist eine Mischung aus Aufregung, was sie ja auch bestätigt gesagt hat, dass sie immer noch mal aufgeregt ist vor Dingen. Plus eine Interviewsituation ist vielleicht auch nicht immer die ultranatürlichste Situation, die man haben kann. Und daraus kommt, glaube ich, so eine gewisse Vorsicht.
Die Stelle, wo sie das mit der Aufregung sagt, bei ihr ist es ja sogar so schlimm, dass sie manchmal Konzerte und so auch so Blackout-mäßig verkackt, die habe ich dir mal mitgebracht.
Mhm. Ich habe schon einen gewissen Anspruch an das, was ich tue und denke, wenn ich das dann mache, dann möchte ich es auch gut machen. Und wenn es dann aber wegen dem Lampenfieber nicht gut wird, was schon auch häufiger passiert, weil ich dann Blackouts bekomme oder einfach zu aufgeregt bin, dann hängt es mir schon auch ein bisschen nach.
Aber es hat ja auch ein bisschen was mit Komfortzone verlassen zu tun, oder?
Voll. Und manchmal ist es auch voll geil und manchmal ist es auch voll cool. Aber es ist natürlich auch ein Problem mit dem eigenen Perfektionismus. Man muss einfach auch immer wieder akzeptieren, dass man einfach Fehler macht und das ist in Ordnung und ich bin da auf einem guten Weg, aber ich glaube, es ist auch okay, wenn man manchmal da das nicht schafft, irgendwie dann alles cool zu finden, weil das, also dadurch entwickelt man sich auch weiter. Wenn ich halt irgendwie was gemacht habe auf der Bühne und es war kacke, dann setze ich mich danach ein halbes Jahr hin jeden Tag und übe das.
Genau, das, was wir am Anfang direkt besprochen haben. Aber was nicht drin war, was ich aber eigentlich reinhaben wollte ins Video.
Ganz ist, kurz nur, ich finde es toll, dass ihr den Petersdom gemietet habt für das Interview.
Ja, das klingt sehr hallend. Genau. Es ist ein Konzertsaal. Die Mediengestalterin hatte sehr viel Spaß bei der Tonbearbeitung. War sehr froh, dass nicht so viele Ausschnitte dann in dem Video gelandet sind. aber kurz vorher, dann habe ich halt zu ihr gesagt, weil ich habe schon öfter mitbekommen, dass sie sowas getweetet hat zum Thema Lampenfieber und so. Aber so richtig so mit, ihr war kotzübel und so. Und dann, ich weiß nicht, also es ist ja eigentlich so eine richtige Standardfrage, die man beim Uniradio stellen würde, einem Künstler oder einer Künstlerin, so dieses, bist du aufgeregt vor, vor Auftritten? Mhm. Das meinte ich jetzt bei ihr gar nicht so, sondern sie hat halt tatsächlich wohl ein größeres Problem mit Lampenfieber. Und dann hat sie halt gesagt, ja, voll. Und ich zitter gerade auch voll, hat sie mir so im Interview gesagt. Mhm. So, ich bin auch voll am Zittern, ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Und dann war für mich so, ach so, weil ich vergesse die ganze Zeit, dass unsere Gästinnen und Gäste halt manchmal auch in der Situation sich gar nicht so wohlfühlen, wenn da eine Kamera auf sie gerichtet ist. Weil für mich ist das haben wir auch schon mal, glaube ich, besprochen, für mich ist es so selbstverständlich, dass sie ja auf der Bühne sind, dass sie Musikvideos drehen, dass sie, keine Ahnung, was machen, auf Festivals spielen, wie viele Leute schauen dazu. Dann denke ich mir, ist so eine Interviewsituation mit uns, keine Ahnung, nichts Besonderes. Aber für sie in dem Fall schon. Also sie hat dann schon gesagt, so Interviewsituationen mag sie halt eigentlich gar nicht.
Naja, ich kann es mir einfach so erklären, du hast das halt nicht direkt in der Hand, was passiert. Also auf der Bühne im besten Fall hast du halt dein Set, deine Songs. Die hast du, wenn du länger dabei bist, über Jahre bis Jahrzehnte gespielt und du hast das so einverleibt. Da kann trotzdem was schiefgehen und du kannst trotzdem aufgeregt sein, wenn du vor 15.000 Leuten spielst. Sofort. Ja. Aber bei einem Interview, auch wenn man natürlich den Interviewmechanismus lernen kann und dass man Antworten gibt und so, es ist halt trotzdem aber nicht das, was du quasi auf einem Papier vorher runtergeschrieben hast und jetzt abspulst.
Ja, deswegen finde ich ja persönlich auch, dass interviewt werden viel unangenehmer als Interviewfragen zu stellen, weil Fragen weiß ich ja. Also ich habe mich mit der Person beschäftigt. Aber wenn mich irgendjemand was fragt, keine Ahnung, ob ich in dem Moment so souveränen Dinge antworten kann, wie ich es vielleicht dann später will. So. Und das ist halt irgendwie so dieser Aspekt, den ich voll oft vergesse. Aber ja, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, gut. Zum Glück war, glaube ich, einfach nur diese allgemeine Angespanntheit. Und was sie halt auch gesagt hat, ist, dass sie halt schon lange jetzt gerade kein Interview gemacht hat. Natürlich viele nicht, ne? Weil Promophase ist nicht so richtig. Mittlerweile haben wir uns ja alle mit Video und so eingespielt, aber das machen trotzdem nicht alle. Und bei ihr war das so, dass sie, glaube ich, monatelang halt einfach kein Interview hatte. Gerade ja jetzt erst frisch an neuer Musik arbeitet. Das heißt, jetzt kommt's wieder rein. Und wenn man dann auch das so macht, ich sag mal in kurzen Abständen, wir haben das letzte Mal über Hava gesprochen, die an ihrem Handy dann vielleicht chillt und irgendwie so 10 Interviews hintereinander macht, so dann bist du halt irgendwann drin, du weißt ungefähr, was die Leute wollen oder nicht. In meinem Fall, sie wusste überhaupt nicht, wohin ich will, also über was will ich mit ihr sprechen, so keine Ahnung, rede ich über Musik, rede ich über ihre persönlichen Dinge, mache ich beides, was ist das überhaupt für ein Format und so. Dann auch noch diese Situation mit, sie wusste bis kurz vorher gar nicht, ob sie gleich überhaupt auftreten wird oder nicht. Und für sie ist es ja gerade so voll das wichtige Ding gewesen, auch eine wichtige Einnahmequelle, muss man dazu sagen, für alle kleinen Künstlerinnen oder kleine Rennen, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Deswegen war das, glaube ich, so, da kam sehr viel zusammen und da wurde mir wieder klar, wie sehr nicht nur unsere Tagesform, sondern halt auch eben die unserer Gäste und so irgendwie eine Rolle spielt. Das fand ich irgendwie ganz spannend.
Total. Wahrscheinlich sogar zu, ich finde nicht sogar 80%, 90%. Also klar, es ist wichtig, dass man das selber halbwegs kann, was man da macht. Das geht mal besser und mal schlechter. Aber wenn der andere nicht will, dann hast du es verloren. Wobei das auch schon wieder geil sein kann, weil das ist dann wie ein Verkehrsunfall angucken. Aber
eine andere Sache, weil wir jetzt so gerade bei Learnings sind, Learnings ist auch so ein Scheißwort eigentlich. Aber bei Dingen, die man mitnimmt nach einem Interview so. Das war tatsächlich bei mir in dem Fall besonders stark. Also ich hatte das gar nicht so mega häufig. Vielleicht, weil es auch gerade irgendwie so aktuell ist oder jetzt auch mit Brust raus oder so. Aber wir haben eben auch über den Begriff starke Frau gesprochen. Ich habe einen Tweet gefunden bei ihr. Da hat sie sowas geschrieben wie, wenn mich noch einmal jemand starke Frau nennt, dann gehe ich. Und ich war so, als ich das gesehen habe, so, scheiße, wir haben unser gesamtes Format so vermarktet.
Steht in eurem Beschreibungstext oder in dem Pressemitteilungstext das Wort oder die Wörter starke Frau?
Ich glaube nicht, also ich hoffe nicht, weil ich habe es jetzt so nicht geschrieben. Aber ich weiß, ich habe es zumindest auch mal in der Anmoderation vom Trailer oder so gesagt. Ja, noch halt, schlimmer, so, ich habe Powerfrauen gesagt. Also weil ich halt so, ja, hey, absolute Powerfrauen, wir sprechen nicht nur über sie, sondern auch mit ihnen oder so. Und wirklich, das ging ja durch viele Leute, so auch viele, also auch hauptsächlich viele Frauen, die sich das auch alle angeschaut haben.
Es durften und auch Frauen mitreden. Toll.
Nein, ich meine, es klang jetzt so, als würden dann, also wir sagen und Männer entscheiden.
Ja, ja,
und so,
das, aber ja, so, gut, ist ja was nicht und so. Fatal wäre.
Genau, das ist in dem Fall überhaupt nicht so zum Glück. Und keiner von uns hat zweimal drüber nachgedacht. Wir fanden alle, hey, das ist voll legitim, das ist die Idee dahinter, das ist irgendwie halt so, wie es ist. Und dann war ich so, scheiße, haben wir irgendwie seit 2, 3 Folgen eigentlich voll das Fettnäpfchen irgendwie
hast
so gemacht.
Hast schon T-Shirts gedruckt mit dem Aufdruck?
Starke Frau. Frau. Oh Gott, nein, zum Glück nicht. Und das ist so krass, weil ich weiß halt längst nicht alles, ne, was so, ich habe das Gefühl, man kann in so 1000 Fettnäpfchen reinsteigen.
Ja, ist wirklich so.
Gerade auf dem Gebiet und ich bin da die Letzte, die sagt, ich habe irgendwie 100.000 Bücher darüber gelesen und Gender Studies oder so studiert und weiß alles. Nur ja. Im Gegenteil, ich habe die ganze Zeit Angst, gecancelt zu werden von der Community, weil ich halt einfach vielleicht Dinge nicht so richtig sage oder nicht richtig ausspreche oder irgendwie nicht so inklusiv wie möglich sage, aber einfach nur, weil ich es halt nicht besser weiß. So. Und das ist so ein stetiger Lernprozess, ja. Weil ich will es wissen. Und in dem Fall war das halt wirklich so ein krasser Aha-Moment, weil ich dachte, warte mal. Starke Frauen, ja.
Was impliziert
das? Was impliziert das, genau.
Das hat sie dir dann versucht zu erklären.
Genau, und den Ton habe ich auch mitgebracht.
Also ich meine, es ist halt so ein ganz grundgängiger Begriff, wie Powerfrau zum Beispiel auch. Und das Problem ist ja nicht, also ich finde es auch schön, wenn jemand sagt, dass ich eine starke Person bin. So ist es ja nicht, das ist ja voll das Kompliment. Aber starke Frau ist halt so ein typischer Begriff, den man benutzt. Und das impliziert aber auch, dass die normale Frau nicht stark ist, prinzipiell erstmal. Und das finde ich halt so problematisch.
Und ein Teil, der so ein bisschen rausgeflogen ist, kurz vorher sage ich noch so, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, und sie so, ihr wart das, weil sie hat, glaube ich, eine Anfrage oder so bekommen und dann hat sie sich gedacht, what the fuck und so, weil natürlich, und ich so, ja, in dem Fall nicht, weil der Tweet ist halt älter.
Ja.
Und sie meinte, ja, sie hat eventuell halt unsere Anfrage auch gelesen und sich gedacht, oh. Aber man reagiert halt mittlerweile sehr allergisch darauf auch einfach. Ne? Ich bin sehr froh, dass sie es trotzdem gemacht hat, auch wenn vielleicht der Anfragetext nicht perfekt war. Ich würde mal vielleicht nochmal bei uns mit der Musikredaktion sprechen, ob wir den vielleicht anpassen sollten, weil wer weiß, wie viele Leute uns abgesagt haben, weil sie sich gedacht haben, was für eine Scheißbeschreibung, wenn man direkt irgendwie in den ersten 3 Sätzen so ein Fail oder so landet.
Das stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob alle so weit denken.
Ja,
also,
ich glaube, bei
der Gedanke dahinter, den kann ich extrem verstehen.
Ja.
Aber ich hätte natürlich im ersten Moment wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das etwas Doofes ist. Aber sie hat natürlich recht damit. Es impliziert, dass man normalerweise das vielleicht nicht ist oder man an sich das nicht ist. Wobei man natürlich auch sagen kann, dass das ist auch nur vielleicht meine persönliche Einschätzung, weil ich jetzt auch nicht der toxischste Männlichkeitsmann bin, den man sich vorstellen kann. Aber ich denke zum Beispiel auch nicht, dass Männer per se stark sind. Also wenn da dabei steht ein starker Mann, dann ist das für mich ein Adjektiv, dass ich
muskulös
aber einfach nur, der ist halt irgendwie kann vom Gedanken her stark sein, genau von seinem Körper oder was auch immer.
Ja.
So das für mich impliziert Männlichkeit nicht automatisch Stärke so, aber das ist auch vielleicht nur in meinem Kopf so.
Aber man kennt den Begriff starker Mann halt nicht, weil man benutzt den nicht.
Selten, ja.
Ich glaube, es gibt irgendwo eine Sendung.
Nur bei Kevin Wolter oder so.
Ich habe neulich eine Sendung gesehen, irgendwo im Öffentlich-Rechtlichen leider. Das war so ein Meme. Es ist 2020 und irgendjemand hat sich gedacht, so eine Sendung brauchen wir und die heißt irgendwie so starke Männer des Jahres oder die besten Männer des Jahres oder so. Und das fand ich auch ziemlich lustig, weil kennt man tatsächlich nicht, kennt man so nicht. Diesen Begriff sagt man nicht und beziehungsweise man sagt es, wenn dann wirklich immer nur auf eine Frau bezogen. Und ab dem Moment habe ich dann gedacht, okay, gut, ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle so sehen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass in den Kommentaren sich ein paar Leute dann darüber echauffieren werden, dass man irgendwie jetzt gar nichts mehr sagen kann oder ne, das Typische halt,
ja.
Die typischen Trolls, um die es am Anfang ging vielleicht auch. Und ich finde es auch voll okay, wenn es Frauen gibt, die sagen, ne, hey, ich finde es aber cool. Ich habe kein Problem damit, wenn man mich so benennt, weil ich hätte jetzt, glaube ich, auch, wenn man mich so nennen würde, nicht unbedingt gleich gesagt, nein, aufhören, hasse ich, finde ich scheiße so, sondern ich würde es halt hinnehmen. Und mir aber jetzt denken, ich weiß es besser.
Ja, oder du hast, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch nicht die Weisheit, aber ja, das ist das, worüber wir letzte Folge auch gesprochen haben. Man kann es mit einem breiteren Horizont sehen und man sollte nicht nur mit Scheuklappen da durchgehen, sondern sich immer bewusst sein, was kann welche Wortwahl implizieren. So, ne?
Ja, ja, ja.
Also das ist ja das Wichtige dabei auch.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, ich kann leider nicht mehr die Sachen rausschneiden, die ich so in Videos gesagt habe, aber ich werde, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen und ich glaube, unser ganzes Team war dann auch so, ja. We don't use that shit anymore. Genau, aber starke Person. Ist sie tatsächlich, finde ich, ganz, ganz, ganz krass. Ich habe nämlich mit ihr auch über ein Thema gesprochen. Das hat sie so, glaube ich, bisher auch gar nicht so öffentlich erzählt. Also es kann sein, dass sie quasi mit mir das allererste Mal öffentlich darüber gesprochen hat. Was nicht jetzt für mich oder so, geil, wir haben einen Ton, den keiner hat, so meine ich das nicht, sondern für sie, weil sie das dann auch erwähnt hat in dem Interview, dass es für sie ein großer Schritt war, darüber öffentlich zu sprechen. Und da ging es um Mobbing. Also,
oh ja, den fand ich auch. Den fand ich am stärksten, witzigerweise. Ja, also was heißt witzigerweise,
ich auch,
aber.
Ich auch, ehrlich gesagt. Also ich fand den ziemlich krass. Das heißt, wir haben ja schon mal irgendwie so ein bisschen das Thema Mobbing hier angeschnitten. Da ging es auch um Sachen, die zum Beispiel ich in der Schulzeit oder so gemacht habe, die gar nicht so super schlau waren oder smart waren. Und ich fand das krass, das so von Mine zu hören. Ich weiß nicht, ob man an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung oder so setzen muss.
Im Video hast du das gemacht, ne?
Im Video habe ich das gemacht, weil ich kann mir vorstellen, dass sowas traumatisierend ist.
Oder dass es so bei Leuten Gedanken zurückholt.
Genau.
Ja.
Genau,
deswegen. Also, jetzt geht es ums Thema Mobbing. Genau. Und das ist tatsächlich eine härtere Geschichte, finde ich auch.
Ja, finde ich auch.
Ich war in der Schule einfach sehr unbeliebt, so prinzipiell. Da habe ich bestimmt auch meinen Teil selber dran zu tragen, das vorweg. Ich war in einer Wintersportfreizeit und da gab es halt immer Wetten, das, und ich bin aber nicht runtergegangen und habe gesagt, ich hätte Kopfschmerzen, weil ich ganz, ganz unbedingt weinen musste und weil ich nicht weinen konnte vor den anderen. Mir war das natürlich total peinlich, weil wenn man gemobbt wird, dann, das erzählt man ja auch nicht. Man denkt ja schon, dass man selber irgendwie der Grund ist, warum einen alle nicht mögen. Und dann haben die halt so Wetten abgeschlossen und haben das dann am nächsten Tag auf mein Bett gelegt und platziert, damit ich das auch sehe, und mit so Apfelbutzen in meinem Kopfkissen, und haben so meine, also es war auf so einem Bauernhof aus dem Alten, und ja, haben sie auch so dieses Kissen in so Kuhscheiße getunkt. Das ist mir bis heute auf jeden Fall noch deep im Kopf drin. Es gab dann auch danach noch jemand, die sich bei mir entschuldigt hatte, das weiß ich auch noch genau, so einen Monat später oder so, weil sie auch dann gemerkt hat, wie krass das war.
Ja. Also das war so ein Moment im Interview, also erstmal so ein bisschen unglücklich gelaufen, weil ich habe ihr, wir haben über viele Instagram-Postings gesprochen, die sie gepostet hat, sonst hätte ich dieses Thema auch gar nicht so krass angesprochen, aber sie hat das tatsächlich, diesen Zettel, den sie damals bekommen hat, bei dieser Wette, da stand halt, weiß ich nicht, irgendeine Wette, so von wegen, wer verliert, der muss mit ihr eine Stunde lang irgendwas machen, und das war halt eine Strafe, weil sie wohl so unbeliebt war oder so. Und diesen Zettel hat sie gepostet vor einer Weile und hat sowas geschrieben, wie sie hat das irgendwie beim Umräumen entdeckt und hat wieder Gänsehaut oder muss weinen oder so, weil sie sich aber gedacht hat, so, keine Ahnung, sie schmeißt es nicht weg, weil es so wichtig ist, halt Leute zu haben, die dich da irgendwie dann doch supporten. Und wenn sie diesen Post nicht gemacht hätte, hätte ich sie jetzt nicht irgendwie darauf angesprochen. Und als ich ihr dann so, als ich darüber reden wollte, habe ich dann so angefangen, so, ha, okay, und du versuchst es ja auch immer sehr, weiß ich nicht, nicht so mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern auch irgendwie einfühlsam und so zu sein. Da ist jetzt auch zum Beispiel gut, dass es nicht scratched ist, weil da weiß ich ja nicht, wann es kommt. Wenn sowas als allererstes gekommen wäre, wäre ich verloren gewesen im Interview. Weil da kratzen ja die Leute quasi frei und ich weiß ja nicht, was kommt quasi. So, und das nochmal, falls jemand noch nie ein Scratch gesehen hat.
Was?
genau, und dann war ich so, habe ich schon so anmoderiert und sie war dann so ein bisschen verwirrt. Und dann habe ich gesehen, oh fuck, die Karten, die sie in der Hand hat, weil wir können ja nicht, ich kann ja sie nicht berühren, weil wir haben ja einen Sicherheitsabstand und so, waren nicht in der richtigen Reihenfolge, wie ich gedacht habe, dass sie sind. Das heißt, sie hat irgendwie diesen Tweet wahrscheinlich zu der starken Frau oder so gesehen, hat irgendwas eher Lustigeres. Und ich rede halt schon so über das Mobbing und sie war dann so, hä? Und ich so, ach so, sorry, ich glaube, die Karten sind durcheinander. Und dann hat sie den gesehen und so, oh. Und ich habe richtig gesehen, wie so ihr Gesicht ein bisschen so entglitten ist oder so voll auf einmal so nicht mehr so gut gelaunt war. Und ich war dann so, wir müssen übrigens auch nicht darüber sprechen, so, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Und sie waren so, nee, kein Problem, ich habe es ja auch gepostet, deswegen ist es schon okay, dass ich darüber rede. Und dann mussten wir nochmal umbauen, weil technisch gab es dann so, die haben dann irgendwelche Probleme gehabt und gesagt, okay, wenn ihr gerade Break habt, dann können wir kurz auch nochmal und so. Und ich so, okay, scheiße, voll die unangenehme Situation. Sie weiß jetzt gleich, um was wir sprechen, sie muss sich vielleicht gerade kurz sammeln. Vielleicht war das sogar ganz gut, weil sie sich nochmal dann irgendwie darauf einstellen konnte. Das war ein bisschen unglücklich gelaufen. Und ich wusste ja nicht so zu 100.000%, was da passiert ist. Also ich habe ja nur diesen Zettel gesehen und gesehen, was sie dazu geschrieben hat. Aber sie hat dann halt sowas gesagt, wie dass sie sehr, sehr lange diese Opferrolle in der Schule eingenommen hat. Und sie hat dann auch noch, das ist auch nicht so ganz im Interview drin, gesagt, dass, sie hat voll krass wieder so gesagt irgendwie, dass sie wahrscheinlich ihren Teil dazu beigetragen hat und dass sie bestimmt eine nervige Person war und sehr laut war und sehr viel gesungen hat und sehr viele Dinge gesagt hat, die sie so vielleicht auch gar nicht mehr sagen würde. Was vielleicht, also was in meinem Bild eine ganz andere Person ist als die Mine, die wir jetzt gerade kennen und vor uns haben und so. Deswegen fand ich das so super spannend, das so zu hören von ihr. Und dann hat man richtig gemerkt, während sie das so erzählt hat, wie sehr sie halt immer noch so mit dieser Erinnerung kämpft. Zu Recht, so, ne? Das ist halt eine krasse Sache. So Kuhscheiße irgendwie an deinem Kissenbezug zu haben, ist so, what, Alter? Ich habe ja auch gesagt, ne, wir haben vielleicht auch mal hier und da Leute gehabt, das ist ja immer so, ne? In jeder Klasse gibt es irgendwie Leute, die in irgendeiner Form nicht so dazugehören, warum auch immer. Mhm. Keine Ahnung, da sage ich jetzt mal, weil ich das einfach von jeder Klasse kenne, in der ich jemals war oder auch von Parallelklassen oder so. Aber es geht nie, zum Glück ging das noch nie so weit, dass das wirklich, ich finde, also ich weiß nicht, das ist schon hart, oder?
Also das ist so deutlich über dem, was ich, also in meiner Schulzeit habe ich sowas bei anderen nie richtig mitbekommen, nee, dass so etwas Extremes passiert ist.
Ja.
Also ich war ja auch auf diversen Freizeiten und solchen Sachen und da gab es eigentlich nie diejenige oder denjenigen, der irgendwie besonders ins Fadenkreuz gekommen ist. Es gab immer Leute, mit denen man, die mehr integriert waren in die Gruppen und weniger. Ja. Aber die wurden dann auch weitestgehend in Ruhe gelassen oder so.
Genau,
ne?
Also oder da, ich sag mal, Mobbing ist nie cool, auch wenn man mit Kommentaren und so kommt und so, das weiß ich dann auch irgendwie mittlerweile, dass das halt irgendwie alles trotzdem sehr, sehr lange mit einem bleiben kann und so. Aber wow, ey, so mit Kuhscheiße da irgendwie rumzuhantieren, das ist echt low, finde ich.
Ja, aber witzigerweise, das ist ja in manchen Künstlerinnen und Künstlerbiografien so, dass witzigerweise so in ihren 20ern und 30ern können sie dann das ausleben, auch ihre Person, wie sie sind, was sie auch denken, weil sie das in eine Form von Kunst bringen können, weil das auch ja gerne gesehen ist, dass Leute in gewisser Weise besonders sind.
Mhm.
Und in der Schulzeit ist ja manchmal das Dümmste, was du haben kannst, dass du besonders bist oder dass du etwas anders siehst
weil
oder anders machst.
Als die anderen.
Weil du anders bist als die anderen. Liebe Grüße an Fettoni. und er dann in dem und du dann in dem Fall halt irgendwie der Aussätzige oder die Aussätzige bist. Und ich habe das Gefühl, dass häufig in großen Künstlerbiografien, die daraus entstehen, dass sie es geschafft haben, das aus der Schulzeit herüberzuretten und sich dann daraus befreien konnten.
Ja.
Das mag nicht für alle zutreffen oder so, aber zumindest bei vielen Leuten ist zumindest irgendwie dieses, irgendwo gab es einen Reibungspunkt, der ist vorhanden.
Mhm.
Und ich fand witzigerweise die, inwiefern ist man daran schuld und inwiefern ist man das Opfer, Frage ganz interessant. Und ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Folge schon mal ganz kurz angerissen habe, aber ich hatte sowas in der 6. Klasse mal, dass ich auf einmal nicht mehr in die Spielrunden eingeladen wurde.
Ja, doch, hast du erzählt.
Zu meinen Freunden, also wirklich engen Freunden, wo ich damals drin war. Und irgendwann wurde dann nachmittags gespielt und ich habe das am nächsten Tag mitbekommen. Und es war für mich ganz komisch, dass ich nicht eingeladen oder gefragt wurde.
Ja.
Und dann haben die hinterher gesagt, und es ging auch irgendwie mit den Eltern, haben die dann gesprochen oder so. Und dann ist irgendwie dabei rausgekommen, dass wohl das Bild da war oder so da war, dass ich irgendwie zu aufbrausend bin oder dass ich dann mal zuhaue oder irgendwie zu aggressiv bin.
Mhm.
Und ich kann das jetzt im Nachhinein nicht mehr richtig beurteilen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich teile davon sicherlich, aber da habe ich mich dann jetzt, als ich die Stelle nochmal gehört habe, auch gefragt, inwiefern ich Opfer war, dass ich da irgendwie nicht mehr reingeholt wurde, weil die mich irgendwie nicht mehr richtig mochten und vielleicht auch einer oder zwei gesagt haben, komm, wir machen das jetzt so, weil das muss ja eine Entscheidung sein.
Ja.
oder inwiefern ich daran auch mit Schuld bin. Und das kann ich auch bis heute nicht klären.
Boah, ey, mir kommen gerade auch so Erinnerungen hoch, die ich auch schon lange verdrängt habe. Das Lustige ist ja so ein bisschen, dass man das ja in dem Alter nicht bewusst macht. Man ist halt einfach so, weil man findet sich doch so. Ich finde es so interessant, ich habe dieses Vanity-Interview mit Billie Eilish.
Welches? Das dritte oder vierte? Genau.
Das aktuellste, ja. wo man quasi, wo sie jedes Jahr diese Fragen genau. beantwortet und so. Und ich habe mir das angeschaut und da fand ich eine Stelle irgendwie ganz interessant. Da hat sie, das ist so krass, ne, weil man sieht ja so, wie sie von, weiß ich nicht, 200.000 Followern auf 46 Millionen oder so kommt. Und sie ist halt immer noch nur 18. Und sie hat dann sowas gesagt wie, irgendwann so weiter hinten sagt sie sowas wie, ich bin 18 Jahre alt und die Leute erwarten, dass ich mich jetzt schon gefunden habe. Und wenn ich so darüber nachdenke, wie ich mit 16, 17, 18 war, ich war eine ganz andere Person. Also zum Teil finde ich das furchtbar, was ich damals irgendwie so, ne, viel früher auch, was ich da gemacht und gesagt habe und wie ich war. Und es ist ja auch okay, man entwickelt sich so. Du bist halt irgendwie sozialisiert und bist dann halt so, wie du bist und musst erstmal damit leben. Und dann findest du durch genau solche Erfahrungen, wie du es jetzt auch gerade geschildert hast, heraus, was vielleicht cool ist und was nicht cool ist. Und sie macht das halt in den Augen von allen.
Da kann ich die Brücke dann zu Andrea Petkovic vom Anfang wieder schließen, weil die, und ich bin ja auch immer einer der Verfechter davon, dass ich sage, ich möchte nie wieder jünger sein, als ich jetzt bin. Mhm. Und das ist auch ähnlich, weil manche Dinge, und dann Chapeau an Billie Eilish, dass sie das auch schon so reflektiert sieht, manche Dinge und manche Einstellungen kannst du noch nicht mit 16, 17, 18, 20 haben, sondern die wirst du erst mit in deinen 20ern lernen und Anfang 30 dann haben oder so. Mhm. Und ehrlich gesagt, das, also ohne die weiß ich gar nicht mehr, wie man leben kann. Also das ist so.
Ohne was, genau.
Ja, ohne diese Werte, ohne diese Vorstellung, ohne das System, was man selbst ausgeprägt hat.
Ja.
Wo ich so dachte, man läuft halt wie ein blinder Sack Kartoffeln läuft man irgendwie durch die Welt und hat eigentlich gar keine Vorstellung davon, was wichtig ist oder unwichtig ist.
Ja, genau. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin auch gerade so voll, ich erinnere mich an auch meine Grundschulzeit, jetzt wird es hier gerade hier total Meta irgendwie, aber ich erinnere mich an meine Grundschulzeit, da hatte ich eine beste Freundin, so. Und ihre Mutter, also das war auch eine russische Familie, und irgendwie war das so, wir haben uns ganz gut verstanden und irgendwann, also wir haben dann auch so gesagt, wir sind beste Freundinnen und keine Ahnung, wie es halt so ist, ne? Und irgendwann, weiß ich noch, hatte sie, glaube ich, eine Geburtstagsfeier und hat mir dann sowas gesagt wie, ja, meine Mutter mag dich nicht, deswegen bist du nicht eingeladen.
Oh.
Und ich war so, was? Ich weiß, was ich meine?
Ja.
Also wir haben uns gut verstanden. Ich war dann vielleicht einmal, zweimal oder so bei ihr zu Hause. Und dann, ich weiß nicht, ne, heute würde man sowas ja nicht sagen.
Ja,
und ich denke mir halt auch so, was für eine, also was für
aber ein weißt du warum?
Move. Nein, sie hat mir, ich so, warum denn? Ja, und dann hat sie immer so rumgedruckst und hat es dann irgendwie echt nicht gesagt. Und das kann vor allem so, ich denke mir, eine russische Familie, eigentlich denkt man sich vielleicht, da kann man sich eher mit irgendwie anfreunden oder so. Ich habe keine Ahnung, die hatte irgendein Problem mit mir oder wie ich war oder vielleicht auch aus welcher Familie ich komme, who knows. So,
du warst wie Youngblood, der hat ja auch immer gesagt, er war das Kind, das die Mütter von den anderen Eltern gehasst haben.
Ja, aber ich weiß gar nicht mal warum, weil ich war jetzt, also vor allem in der Grundschulzeit war ich jetzt nicht besonders verhaltensauffällig. So.
Hattest du schon diese Fransenjacke da?
Nein, die kam erst irgendwann.
Weil sonst hätte ich gesagt, liegt's daran.
Ey, gar keine Ahnung. Vor allem, ich war in so einer Grundschule, ich sag mal so, sozialer Brennpunkt, die war nicht so weit weg. Also da waren auf jeden Fall sehr viele Leute mit sehr viel unterschiedlichen Backgrounds und so. Und es war jetzt nichts Außergewöhnliches, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, aus der russischen Familie komme oder ich weiß es nicht.
Hast du noch Kontakt zu denen?
Nee.
Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil vielleicht, dass man einfach weiß, warum haben sie mich damals nicht gemocht? Also das kann man jetzt ja auch als Erwachsene gegenseitig drüber reden, witzigerweise, weil man sieht, das kann das ja auch selbst reflektiert dann sehen.
Ja, ich glaube, das Komische war, wir haben uns halt trotzdem gut verstanden. So, das hat an unserer Freundschaft wahrscheinlich gar nicht so krass was geändert, so, sondern wir haben halt trotzdem weiterhin Dinge gemacht oder waren trotzdem irgendwie befreundet. Nur, das war so strange, weil ich halt wusste, ihre Mutter oder ihre Eltern mögen mich nicht. Aber ich war danach trotzdem auch nochmal irgendwie so bei ihnen zu Hause oder so. Vielleicht hat sich das dann auch irgendwann gelegt, ich weiß gar nicht mehr. Aber allein dieser Satz, wenn du das als Kind hörst, meine Mutter mag dich nicht.
Ich hätte das, glaube ich, nicht gut aufgenommen.
Also ich war so, warum? Und es hat mich auch voll lange voll gestört, aber irgendwann war es dann vergessen. Und ja, das war sehr, ich habe das natürlich auch meiner Mutter erzählt und in der muss es halt gekocht haben. So, ne? Sie ist, glaube ich, richtig ausgerastet, weil sie kannte diese Mutter auch. Und ich glaube, sie hat dann aber nie irgendwas gemacht, weil was willst du dann tun? So.
Ja.
Entschuldigung, ladet meine Tochter doch ein. So.
Ey, und da bist du ja auch diejenige, die da rumläuft und so denkt, hallo, ich bin gar nicht gewünscht.
Ja, und dann habe ich mich auch irgendwann distanziert. Und das Lustige war, das war auch der Moment, wo ich dann lauter eher so Jungs-Kumpels bekommen habe, weil ich dann wusste, ganz ehrlich, kein Bock auf das Drama.
Hast du dann so, weißt du, wie so Cool Guys Don't Look at Explosions mäßig.
Ja, genau. Ich hab's ja
ist hinter dir alles explodiert und du bist cool in Richtung Kamera gegangen und hinter dir ist dein altes Leben.
Ey, das war voll lustig, weil jetzt, also ich habe das alles schon voll verdrängt, ne? Aber ich habe danach wirklich aktiv dann mir gedacht, fuck it, so, ist mir doch egal. In der zweiten Klasse war das, glaube ich, zweite oder dritte Klasse.
Ja.
Und ab da habe ich dann nur noch so Kumpels gehabt, die waren dann auch alle irgendwie bei meinem Geburtstag und so. Wir waren voll gut befreundet, wir sind ständig irgendwo auf den Straßen in Nürnberg da rumgehüpft und haben irgendwie Dinge gemacht und das war super cool. Und dann war ich so, ich brauche keine Mädelsfreunde. So,
also, seit der zweiten Klasse hast du also dein Butterfly-Messer. Gut. Kommentare!
Kommentare gibt es nicht in dieser Folge.
Trotzdem die Musik! Jetzt!
So, haben wir uns kurz alle wieder gesammelt.
Und alle wieder wach.
Alle wieder wach, genau. Aber ich habe ein bisschen Sorge vor den Kommentaren, die kommen.
Unter dem Video?
Ja, weil wir schon auch so auf diese starke Frau und so Ding angehen. Aber das werden wir dann erst alles in der Zukunft sehen. Mal
genau,
schauen.
Das heißt, ihr könnt euch jetzt die Kommentare zu diesem Video unter dem Video, Brust raus, mit Miene, durchlesen.
Genau, und verteidigt, wenn da irgendwelche Trolls sind. Wir brauchen das.
Ja.
So. Aber an dieser Stelle würde dann die Frage aus dem Interview an den Interviewer kommen.
Ja.
Ist jetzt interessant.
Ja,
weil
das stimmt.
Ich hab mehrere.
Es ist alles so ein bisschen.
Ja, es genau. Ist alles ein bisschen schwierig. Ich kann dir zum Beispiel Sachen sagen, die zum Teil halt nicht mehr im Interview dann waren im Finalen, aber die ich an Miene gestellt habe.
Deine Lieblingsfarbe.
Eine sehr bedeutungsschwangere Frage, weiß ich jetzt nicht, ob wir darauf eingehen, ist eher so, weil ich habe sie gefragt, sie hat sowas gepostet und schreibt Miene glücklich und dann habe ich gefragt, wann ist denn Miene glücklich?
Mhm.
Und da ging es so um Bühne und auf der Bühne sein und so. Ne? Wann ist Johannes glücklich, ja, ist die Frage, aber das ist so.
Sehr, 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 nein, das ist ein sehr flowender Zustand. Das ist so.
Du hast gar keinen.
Nee, es gibt, das kommt auf so viele unterschiedliche Einflüsse und Dinge an, dass man gar nicht sagen kann, wenn ich das mache, dann bin ich glücklich.
Mhm.
Also.
Ja, man kann fragen, wann warst du zuletzt? Wann hast du dir das letzte Mal gedacht? Sky. Die Situation. Aber das musst du jetzt, oder?
Boah, muss ich überlegen. Erstmal die zweite Frage.
Dann, was ich auch relativ krass fand, eine Stelle im Interview, da ging es um ihre Oberschenkel.
Ah, die habe ich gesehen.
Genau, da hat sie nämlich irgendwie so ein Foto gepostet in der Story und dann hat man halt gesehen, keine Ahnung, ihre Oberschenkel in so einer zerknautschten Pose oder ich weiß nicht, ein bisschen ganz normal einfach Gewebe gesehen, sagen wir es mal so. Und sie hat halt das umrandet und geschrieben, normal. Und ich habe sie gefragt, gab es irgendwann mal eine Situation, wo du gedacht hast, dass es nicht normal ist? Und sie meinte, ja klar, selbst meine Mutter hat mir gesagt, ich sollte meine Oberschenkel operieren lassen, wo ich mir dachte, wow, das ist schon auch krass, so wenn deine Mutter dir sagt, operier deine Oberschenkel. Und das Lustige ist, ich kenne das auch, weil auch meine Mutter hat öfter mal meine Figur kommentiert.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal erzählt habe. Sie sagt es dann immer so freundlich, aber ey, das
aber
bleibt ja trotzdem mit einem.
Ja.
Sie hat zum Beispiel irgendwann, schon Jahre her, irgendwann auf Familienessen, hat sie sowas gesagt wie, sag mal, isst du zurzeit viel Brot? Und ich war so, was?
Und sie, was willst du mir durch die Blume sagen?
Und sie hat wirklich mehrmals auch in unterschiedlichen Abständen und so mir durch die Blume gesagt, dass ich mal wieder ein bisschen auf meine Figur achten soll. Also, dass ich quasi, das war halt wahrscheinlich die Situation, wo ich so viel Sport gemacht habe und dann irgendwann halt nicht mehr.
Ja.
Und wenn man keine Leistungssportlerin mehr ist, so, dann ist es halt irgendwann, dann ist man auch nicht mehr total durchtrainiert. Ist ja auch normal. Das habe ich nämlich auch ganz lange Zeit nicht gewusst, dass das nicht normal ist. Dass ich jetzt
nicht
zunehme.
Durchtrainiert zu sein?
Ja, für mich war es immer normal, seit ich ein Kind war, komplett kein Gramm Fett irgendwo zu haben, so. Und nur Muskeln, weil ich halt einfach nur Sport gemacht habe. Das war normal für mich. Ich konnte essen, was ich wollte. Das war mit 8-mal Training in der Woche, war das halt so. Da konntest du machen, was du willst. Und irgendwann war es halt irgendwie so, da habe ich halt aufgehört, habe aber das Essen vielleicht noch genauso gemacht wie in der Leistungssportzeit, weil ich mir halt keine Gedanken dazu gemacht habe. Bin aber gleichzeitig in dem Zeitpunkt, ich war 16, 17, so, ich bin auch gewachsen und keine Ahnung, ne? Körper verändern sich.
Saufen!
In dem Alter, genau. So, du trinkst das erste Mal Alkohol, keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann habe ich halt schon auch durch diese Kommentare und so, habe ich mir gedacht, Alter, ich muss zurück zu dem, wie ich mal war, was halt unrealistisch ist. Das funktioniert nicht, wenn du nicht genauso viel trainierst, so, oder?
Ja.
Naja, ich frage mich, ob das halt zum Beispiel du oder andere Männer oder so auch haben, dass sie in irgendeiner Form an sich Dinge komisch finden oder als nicht normal sehen. Weil ich glaube, fast jedes Mädchen hat das, dass man sich denkt, irgendwie, das ist nicht normal.
Das also, dass ich etwas als nicht normal ansehe, das habe ich nicht, weil ich da schon ein sehr, sag ich mal, 180 bis 360 Grad Körperbild habe und ich so denke, ja, es gibt halt 80 Milliarden verschiedene Körperstrukturen.
Das hast du schon immer so gewusst.
Ja, das war irgendwie, mir war schon immer klar, dass es halt Leute gibt, die mal hier einen dickeren Oberschenkel haben und wo hier die Nase anders ist und dies und das anders ist oder so. Mhm. Also, aber ich bin zu mir selber da relativ hart. Also, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber was ich mir...
Du würdest dich niemals gehen lassen wollen.
Genau, gesagt, was ich mir geschworen habe, ist, ich will niemals einen Bierbauch haben oder so eine kleine Männerplauze oder so. Das will ich niemals wieder haben. Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich so vor 5, 6, 7 Jahren habe ich über 10 Kilo mehr gewogen. Damit war ich immer noch nicht dick in dem Sinne, weil ich knapp 1,90 groß bin und da habe ich dann halt 84 Kilo, 85 Kilo gewogen, was okay ist.
Mhm.
Aber ich mochte das dann selber nicht mehr. Und dann habe ich dadurch, dass ich einen anderen Arbeitsrhythmus hatte, viel Frühdienste gemacht habe.
Aber es gab niemals jemanden von außen, der da irgendwas dazu gesagt hat. Weil das finde ich
nee,
so krass.
Nee, nicht so direkt.
Weil ich habe, also wenn ich mal so drüber nachdenke, es gibt nicht, also nicht nur meine Mutter oder so, die schon mal meinen Körper kommentiert hat. So, das war auch aus dem engsten Freundeskreis oder irgendein Kumpel einer Freundin und so, die mich dann auf einmal darauf angesprochen haben, dass ich moppelig bin oder so.
Ja,
oder
nee,
moppelig
das,
sein soll,
das,
was auch immer.
Das bei mir nicht. Aber
und das hört man, glaube ich, dann schon relativ häufig von Leuten.
Nee, das hat mir keiner gesagt. Aber ich habe selber Bilder gesehen, ich habe mich selber im Spiel gesehen und ich mochte das nicht mehr so richtig. Mhm. Und dann habe ich durch gewissen Lebenswandel, glaube ich, wog ich irgendwann noch so 78, 77 und dann noch weniger. Dann war ich so bei knapp 70, weil ich relativ viel Sport gemacht habe. Und ich habe nicht wenig gegessen, aber ich habe zu gewissen Zeitpunkten gegessen. Und dann war so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ja, okay, das ist jetzt in Ordnung. Und jetzt hangel ich mich so da immer dran entlang. Ich wiege mittlerweile wieder 5, 6, 7 Kilo mehr, so. Ich bin auch nicht magersüchtig oder so, aber ich bin da schon sehr hart mit mir selber. Wenn ich eine gewisse Zeit was nicht tue, dann merkst du das an meinem körperlichen Gesamtgefüge, dass ich einfach mit der Kneifzange nicht anzufassen bin.
Ja, aber was ich da cool finde, ist, dass du, wenn du wirklich keinerlei irgendwie äußere Einflüsse gehabt hast, die dir da jemals was gesagt haben, dass du das so für dich entschieden hast und das halt auch so für sich irgendwie durchziehen kannst, weil das ist ja...
Nee, ich hatte, wir hatten einen Freund damals in unserer Gruppe, der war immer schon relativ füllig und mir war schon immer klar, dass das kein Zustand ist, den ich erreichen möchte. Ich habe dafür aber jetzt nichts getan oder so. Ich hab nie mit Sport angefangen aus dem Grund heraus. Das macht man als Kind ja nicht. Das kommt dann erst so mit dem Erwachsenensein, glaube ich.
Das war dann irgendwann die Zeit, wo alle ins Fitnessstudio gerannt sind.
Ja, so einer war ich auch nie, weil Fitnessstudios habe ich nach wie vor nicht so richtig.
Ich habe das dann versucht. Ich habe dann tatsächlich irgendwann, war ich dann auch wieder so mit, eigentlich fand ich das ja auch cool, so sportlich zu sein, beziehungsweise ich habe mich da ja auch ganz gut gefühlt so. Und bin dann... Ich habe auch jahrelang irgendwie Fitnessstudios ausprobiert oder auch, ich habe keine Ahnung, ich habe Tanzen nochmal ausprobiert, weil ich das dann so anders verknüpfen wollte. Weil für mich war halt Sport immer, ne, das habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie anstrengend und Wettkampf und Stresssituation und irgendwie Grenzen und so. Das war für mich einfach kein Spaß. Und da den Spaß wiederzufinden oder das freiwillig zu machen, ist halt für mich bis heute immer noch schwer. Aber so allein so Fitnessstudios, das kann ich nicht nachvollziehen. Da war ich so, da habe ich das habe ich auch gemacht ganz lang, aber das fand für mich irgendwie... Das war für mich immer langweilig. Auch wenn es anstrengend war, es war halt nichts, was man gerne macht. Ich habe auch schon immer nur Schwimmen, wenn man so hin und her schwimmt, fand ich auch schon immer scheiße irgendwie, weil es einfach langweilig ist. Aber da musstest du es machen, weil du halt irgendwie ein Ziel hattest. Und wenn ich kein Ziel habe, dann weiß ich nicht, warum ich es mache. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade noch, witzigerweise, das als letzter Gedanke dazu noch gedacht, du hast Sport nicht mehr gemocht, weil es immer mit Leistung bei dir verbunden war. Ich habe Sport auch so in Mannschaften deswegen nicht gerne gemocht, weil ich nie so gut darin war. Im Fußball war ich nie sonderlich toll. Und das Härteste ist, als junger Mensch, Kind, was auch immer, in eine Fußballmannschaft zu kommen und nicht der Beste zu sein oder zu den 5, 6, 7 Besten zu gehören. Weil,
echt?
Ja, weil es gibt immer Leute und immer Kinder. Und das kennst du nicht, weil du vielleicht immer einer der Besten warst.
Ja. War ich wirklich?
Die das sagen oder die, wo du weißt ganz genau, du kriegst jetzt den Pass oder den Ball nicht, weil der andere weiß, dass du es nicht geschissen bekommst.
Ach, krass, okay.
Und wenn man sowieso jemand ist, der da über sowas viel nachdenkt, dann ist das die Hölle. Und das hat sich durch alle Mannschaftssportarten irgendwie so durchgezogen. Deswegen ist Sport erst dann für mich etwas Gutes, wenn ich es wirklich für mich machen kann und dann in dem für mich gut sein kann.
Ha, voll spannend.
Weil das, du kennst das gar nicht so, ne? Du bist dann halt diejenige gewesen, die vorne mit dabei war.
Ja, ich war manchmal auch vom Sport befreit, weil es hieß, so, du machst genug Sportmittel, so, du musst nicht zum Sport gehen. Und dann bin ich manchmal 1, 2 Mal gekommen, habe die Note abgeholt und bin wieder nach Hause gegangen. So war das manchmal. Und ich weiß auch noch, damals war es auch immer so, dass wir hatten ja auch Getrennsport. Ich weiß nicht, habt ihr Getrennsport?
Nee, wir
Jungs,
hatten
Mädels?
Jungs und Mädels zusammen.
Echt? Ja. Bei uns war das in der Oberstufe dann irgendwann auch gemischt, aber die meiste Zeit in der Unterstufe, Mittelstufe und so nicht.
Nee.
Komplett getrennt. Aber das war dann schon immer, es ist dann immer durchgedrungen zu den Jungs, wenn es dann Mädels gab, die irgendwie eine gute Zeit beim Laufen hatten oder so oder sehr weit springen konnten. Das war dann immer so, ja, okay, die ist krass. So, das war dann so schnell ein Standing. Ne?
Ja.
Das ist voll absurd eigentlich, dass das so war. Aber es war, du hast recht, das war so.
Ja.
Schon wieder sehr viele Kindheitserinnerungen in dieser Podcast-Folge hochgespült worden. Haben wir es jetzt eigentlich.
In welcher Sportart wart ihr besonders gut? Noch schnell eine leicht zu beantwortende Frage, die ihr an die 0172 1010 951
Nein,
schicken
oder
könnt.
Einfach nur, wart ihr gut in Sport oder wart ihr gut in Physik?
Ja, gut,
weil ich war scheiße in Physik.
0172 1010 951, bitte das Stichwort Delfin dazu.
Yes.
Dann finden wir das auch.
Yes.
Und schaut euch das Brustraus-Interview an, aus dem Brustraus-Kanal, auf dem Brustraus-Kanal. Und wenn ihr das gemacht habt, hört euch noch von Mine 90 Grad an. Wenn man einen Mine-Song gehört haben sollte, dann finde ich den.
Ja?
Ja, weil der ist auch in meiner Liste, in meiner Offline-All-Time-Liste drin. Mhm. Das ist die beste Snare, die es gibt. Achte nur auf die Snare in dem Song.
Mach nochmal die Snare.
Ja, die Snare ist quasi die Trommel, die so links vor dir steht, die...
Ja, okay.
Das ist die best abgemischteste, schönst aufgenommene Snare, die ich je gehört habe.
Und damit tschüss, bis nächste Woche.
Tsch.
Bye.
Endorphine für Delfine. Der Das Ding Podcast mit Valeria und Johannes.